Also stell dir mal vor, du reist eine jahrtausendealte, streng bewachte und hochkomplexe religiöse Hierarchie komplett ein.
Mhm.
Aber, und das ist der Punkt, du tust das eben nicht mit einer Armee oder so einem gewaltsamen Aufstand, sondern einfach mit einer, naja, winzigen Übersetzungsnuance.
Ja, und einer simplen Änderung der menschlichen Körperhaltung. Das ist eigentlich das Verrückteste daran.
Absolut. Und genau diese intellektuelle Demontage schauen wir uns heute in unserer Analyse mal im Detail an. Wir stützen uns dabei auf die Aufzeichnungen und das Vorlesungsmaterial von Dr. David A. de Silva.
Genau, zu einem der, finde ich, faszinierendsten Texte der Antike, nämlich dem Hebräerbrief. Speziell die Kapitel 9 und 10.
Richtig. Die Vorlesung von ihm heißt Christus, unsere Versöhnung. Und das Spannende daran ist ja, wie diese uralte Argumentation über Zugang und Machtstrukturen das Konzept der spirituellen VIP-Bereiche für immer zerstört hat.
Und warum das heute noch relevant ist.
Ja, genau. Warum diese Mechanismen heute, also in deinem eigenen Alltag, eine überraschend radikale Rolle spielen. Lass uns da direkt reingehen. Der Text startet ja direkt mit einem ziemlichen Frontalangriff, oder?
Kann man so sagen, ja. Der Autor des Hebräerbriefs betrachtet das gesamte alte jüdische Gesetz und diese unfassbar aufwendigen Opferrituale. Und dann bezeichnet er sie als bloßen Schatten der kommenden Dinge.
Schatten, okay. Das triggert ja sofort philosophische Assoziationen.
Richtig. Wenn in der antiken Welt das Wort Schatten fällt, denkt der gebildete Leser natürlich sofort an Platon, nicht wahr?
Ja klar, Höhlengleichnis und so.
Exakt. Also dieses Konzept, dass unsere physische Welt nur eine fehlerhafte Projektion von ewigen, perfekten Ideen ist. Die Assoziation drängt sich da sofort auf. Das irdische Gesetz wäre demnach nur ein schwaches Abbild.
Aber der Hebräerbrief, der biegt hier intertextuell in eine völlig andere Richtung ab, oder? Der geht ja weg von dieser abstrakten Philosophie.
Ja, das ist der entscheidende Punkt. Der Autor denkt eben nicht wie ein griechischer Philosoph in diesen, ich nenn's mal, vertikalen Sphären.
Also Himmel versus Erde, sowas in der Art.
Genau, Himmel versus Erde oder Geist versus Materie. Er denkt auf einer horizontalen historischen Zeitachse. Für ihn ist der Schatten kein statisches philosophisches Konzept,
sondern
etwas hochgradig Dynamisches, das auf ein echtes historisches Ereignis in der Zukunft verweist. Aus der Perspektive der alten Propheten lagen diese konkreten Ereignisse noch in der Zukunft. Und für den Autor.
Für den Autor sind sie in der historischen Person Jesu und seiner Arbeit nun Realität geworden.
Ah, okay, ich verstehe. Also das Gesetz ist nicht wie Platons Schatten an der Höhlenwand, der ewig nur so eine unbedeutende Illusion bleibt.
Nee, ganz und gar nicht. Es verhält sich eher, naja, wie ein Teaser-Trailer im Kino. Ich meine, der Trailer, also das alte Gesetz, hat ja eine klare Funktion. Er baut Spannung auf.
Mhm. Bereitet das Publikum vor.
Genau. Er skizziert die Handlung und weist massiv auf den Blockbuster hin, der bald Premiere feiert. Aber, und das ist ja der Kick, sobald der Hauptfilm dann tatsächlich über die Leinwand flimmert, verliert der Trailer seine Berechtigung.
Das ist ein super Bild.
Ja, es ergibt ja logisch überhaupt keinen Sinn mehr, in der Lobby des Kinos stehen zu bleiben und sich jahrzehntelang immer wieder nur den zweiminütigen Trailer anzugucken, während drinne der Film läuft.
Richtig. Und weil dieser Trailer seine Funktion verliert, formuliert der Autor da eine messerscharfe Kritik. Er sagt nämlich, das alte kultische Gesetz hat keine eigene Substanz,
okay,
und auch keine inhärente Wirksamkeit, um dieses grundlegende Problem der menschlichen Schuld zu lösen. Es war konzeptionell einfach nie dafür designt.
Es weist also nur von sich selbst weg.
Ganz genau. Nach vorne auf das einzige Ritual, das diese transformierende Macht tatsächlich besitzt.
Aber, warte mal. Wenn dieser Trailer seit Generationen auf Dauerschleife lief, ich meine, mit massiven jährlichen Festen, Tempelritualen, unfassbarem Aufwand, wie hat der Autor seinen Lesern damals bewiesen, dass sie eigentlich nur auf eine Ankündigung starren?
Gute Frage.
Warum hat sich niemand vorher gefragt, wann der eigentliche Film beginnt?
Naja, er nutzt einen ziemlich cleveren Trick. Er nutzt die endlose Wiederholung der Rituale selbst als Waffe gegen das System.
Okay, wie genau?
Der Fokus liegt hier besonders auf dem Yom Kippur, also dem großen Versöhnungstag. Sein Argument ist von einer echt bestechenden Logik. Er sagt, die schiere Notwendigkeit, diese Opfer jedes Jahr aufs Neue durchzuführen, beweist doch ihre grundlegende Ineffektivität.
Ah, nach dem Motto, wenn es funktioniert hätte, wärt ihr schon fertig.
Exakt. Wenn ein Reinigungsprozess das menschliche Gewissen wirklich ein für allemal von Schuld befreien würde, dann hätten die Anbeter den Prozess irgendwann abgeschlossen. Die Opfer hätten aufgehört.
Leuchtet ein.
Aber weil sie das nicht tun, sagt der Text, sind diese Rituale eben nicht die Lösung für die Sünde, sondern paradoxerweise eine jährliche Erinnerung an die Sünde.
Wow, okay. Denk da mal kurz an dein eigenes Leben als Hörer, an so mentale Gewohnheiten, die du vielleicht hast. Ich meine, wie oft wiederholst du gedanklich eine Entschuldigung für einen alten Fehler?
Oh ja, das kennen alle.
Oder bestrafst dich innerlich selbst in der Hoffnung, dass es dein Gewissen endlich bereinigt, nur um dann am nächsten Morgen aufzuwachen und das Bedürfnis zu spüren, diesen ganzen mentalen Bußakt erneut durchzuführen?
Das ist eine ziemliche Endlosschleife.
Ja, genau diese psychologische Endlosschleife kritisiert der Autor hier auf der Makroebene des antiken Tempelsystems. Und er nutzt dafür laut Dr. De Silvas Notizen einen extrem faszinierenden exegetischen Hebel aus dem 4. Buch Mose.
Ja, und dieser Hebel ist für das moderne Verständnis antiker Textarbeit enorm wichtig. In 4. Mose 5 geht es um ein sehr isoliertes, spezifisches Ritual, das sogenannte Eifersuchtsopfer.
Okay, was war das?
Das war ein Opfer für einen Mann, der seine Frau der Untreue verdächtigte. Und der Text sagt dort wörtlich, dass dieses Opfer an Sünde erinnert.
Und das greift der Hebräerbrief auf.
Genau. Der Autor nimmt exakt diese Formulierung und wendet sie einfach auf alle Opfer an. Sogar auf den hochheiligen Yom Kippur.
Moment mal. Für uns heute klingt das doch total, als würde man Äpfel mit Birnen vergleichen, oder? Ich meine, wie kann er ein winziges Gesetz über Eifersucht nehmen und damit das wichtigste Fest des gesamten Judentums dekonstruieren?
Ja, aus moderner Sicht wirkt das schräg, aber in der antiken jüdischen Bibelexegese, dem Midrasch, da funktioniert das Textverständnis fundamental anders als heute.
Inwiefern?
Die Schriften wurden nicht als Sammlung isolierter Regeln betrachtet, sondern als ein dicht gewobenes, einheitliches Netz göttlicher Prinzipien.
Ah, okay. Also wenn ein Prinzip irgendwo gilt, gilt es überall?
Grob gesagt, ja. Wenn ein Prinzip, wie eben das Erinnern an Sünde durch ein spezifisches Opfer, in einem Teil des Netzes existiert, durfte ein Gelehrter argumentieren, dass es auch für andere Teile gilt.
War das normal damals?
Absolut. Wir wissen, dass der Hebräerbrief hier keine Außersichtsposition vertritt. Philo von Alexandria, das war ein Zeitgenosse und einer der einflussreichsten jüdischen Philosophen überhaupt.
Was hat der gemacht?
Der nutzte exakt denselben Vers aus 4. Mose, um zu argumentieren, dass das Opfer eines Heuchlers Gott nicht besänftigt, sondern ihn lediglich an dessen Sünden erinnert. Das war einfach eine anerkannte Methode.
Okay, aber lass mich hier trotzdem kurz kritisch reingrätschen.
Gerne.
In 3. Mose 16 steht über den Yom Kippur wörtlich, ich habe das hier, an diesem Tag wird für euch Sühne geleistet, um euch von all euren Sünden zu reinigen. Rein werdet ihr sein vor dem Herrn.
Ja.
Die Texte widersprechen sich hier also scheinbar massiv. Wenn der Yom Kippur laut den eigenen Schriften die Leute rein macht, wie kann der Hebräerbrief dann behaupten, das stimme gar nicht? Haben die im Grunde all die Jahrhunderte über nur die Symptome behandelt, aber die eigentliche Krankheit ignoriert?
Das trifft genau den Kern der Sache. Der Hebräerbrief leugnet die Funktion von 3. Mose 16 nicht komplett.
Tut er nicht?
Nein. Er erkennt an, dass diese Rituale die Beziehung zu Gott temporär wiederherstellten. Der Status quo wurde quasi gewahrt. Wenn die Gemeinde gesündigt hatte, reinigte das Blut des Yom Kippur das Lager, sodass Gott weiterhin unter ihnen wohnen konnte.
Okay, aber wo ist dann der Haken?
Der Haken, und das ist die kritische Diagnose des Autors, ist, dass diese Riten den Zustand der Menschen im Innersten nicht veränderten.
Ah.
Die Symptome der Schuld wurden abgewaschen, ja, aber die strukturelle Barriere, diese Krankheit der Trennung zwischen Mensch und Gott, die blieb völlig intakt.
Das war dieses System des strengen, abgestuften Zugangs, oder? Also, dass man Gott nicht einfach so nahe kommen durfte.
Ganz genau. Und die Architektur des Tempels war ein physisches Abbild dieser Distanz.
Stimmt, da gab es ja diese ganzen verschiedenen Vorhöfe.
Richtig. Es gab den Vorhof der Heiden, den der Frauen, den der israelitischen Männer, dann den Bereich der Priester und schließlich, völlig isoliert, hinter einem massiven Vorhang, das Allerheiligste.
Und da durfte niemand rein?
Nur ein einziger Mann, der Hohepriester, an einem einzigen Tag im Jahr unter extrem strengen Auflagen. Der Yom Kippur durchbrach dieses System der Isolation nicht, er bestätigte es Jahr für Jahr. Die Menschen wurden in einem ultimativen Sinn eben nicht rein genug gemacht, um selbst völlig ohne Mittelsmann vor Gott zu treten.
Um dieses jahrtausendealte architektonisch und kulturell komplett zementierte System zu Fall zu bringen, greift der Autor auf die Propheten zurück, richtig?
Ja, das ist sein nächster Schachzug.
Er stellt ja die These auf, dass das Blut von Stieren und Böcken Sünden unmöglich wirklich wegnehmen kann. Und das ist eigentlich ein Gedanke, der in der jüdischen Tradition schon ziemlich lange schwelte.
Definitiv. Er greift eine tief verwurzelte prophetische Kritik auf, die da schon hunderte von Jahren alt war. Propheten wie Jesaja, Amos, Michäa, die alle hatten das Opfersystem bereits extrem scharf attackiert.
Bei Jesaja ist das ziemlich deutlich, oder?
Ja, in Jesaja 1 lässt der Prophet Gott ausrufen: Was soll ich mit der Menge eurer Schlachtopfer? Ich hab das Blut von Stieren und Böcken satt.
Krass.
Diese Kritik zielte darauf ab, dass Rituale ohne moralische Integrität, ohne soziale Gerechtigkeit und echten Gehorsam für Gott völlig wertlos, ja sogar abstoßend sind.
Der Hebräerbrief nimmt diesen Faden also auf, spinnt ihn aber weiter. Ich meine, es geht ihm nicht mehr nur um die Reform des Systems, nach dem Motto opfert, aber seid gefälligst auch gute Menschen, sondern um die komplette Abschaffung.
Richtig, er geht aufs Ganze.
Und um das intellektuell zu untermauern, nutzt er Psalm 40. Und hier stoßen wir auf diesen faszinierenden Übersetzungstwist in der Antike, den ich vorhin meinte.
Ja, der ist wirklich spannend.
Wenn man heute den hebräischen Urtext von Psalm 40 liest, sagt der Beter dazu Gott:
An Schlachtopfern und Speisopfern hast du kein Gefallen, aber Ohren hast du mir gegraben.
Ein sehr typisch hebräisches physisches Sprachbild. Ohrengraben oder Ohren öffnen bedeutet im Kontext des alten Orients einfach, dass Gott die Fähigkeit schenkt, zu hören und seinen Willen zu tun.
Okay, also Gehorsam.
Genau. Der Gehorsam gegenüber Gottes Geboten ist das, was wirklich zählt, nicht das fehlerhafte Handeln, das dann wieder durch Tieropfer repariert werden muss.
Aber jetzt kommt's. Der Autor des Hebräerbriefs verwendet gar nicht den hebräischen Text. Er zitiert aus der Septuaginta, dieser berühmten griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Und die Übersetzer der Septuaginta haben das aus einem ganz bestimmten Grund verändert, oder? Sie machten aus Ohren hast du mir gegraben den Satz: Einen Körper hast du mir bereitet. Ja, das ist ein faszinierender kultureller Sprung. Wir müssen uns da in die hellenistische Welt von Alexandria hineinversetzen, wo die Septuaginta ja entstand.
Also ein sehr griechisch geprägtes Umfeld.
Absolut. Und für griechisch geprägte Denker waren solche extrem anthropomorphen Bilder, also die Vorstellung, dass Gott da als Wesen physisch im menschlichen Ohr herumgräbt, oft irritierend oder unpassend.
Klingt ja auch bisschen grob.
Eben. Die Übersetzer suchten nach einem Begriff, der das Konzept des Gehorsams durch die menschliche Existenz im Griechischen eleganter einfängt und wählten Soma, also den Körper.
Der Körper als Instrument?
Genau. Das Instrument, mit dem der Mensch Gottes Willen in der Welt ausführt.
Und der Autor des Hebräerbriefs sieht jetzt dieses griechische Wort Körper und macht daraus den ultimativen theologischen Volltreffer. Er legt diesen Psalm quasi Jesus bei dessen Inkarnation in den Mund. Opfer wolltest du nicht, aber einen Körper hast du mir bereitet. Ich komme, um deinen Willen zu tun.
Ein genialer Schachzug.
Er nutzt also eine, naja, interpretative Übersetzung, um sie passgenau auf das physische Opfer Jesu am Kreuz umzudeuten. Was natürlich bei mir sofort die Frage aufwirft, ist das nicht einfach nur geniales Cherry-Picking?
Wie meinst du das?
Naja, er wählt genau die Version der Übersetzung, die seine Theologie stützt. Ist das saubere Argumentation?
Das mag durch unsere moderne, streng textkritische Brille vielleicht so wirken. Aber wir dürfen den Kern nicht übersehen. Die theologische Substanz bleibt in beiden Sprachen, ob nun hebräische Ohren oder griechischer Körper, absolut identisch.
Weil es in beiden Fällen um Gehorsam geht.
Exakt. Der Psalmist sagt: Gott verlangt keine toten Tiere, er verlangt einen Menschen, der seinen Willen kompromisslos tut. Der Hebräerbrief nimmt diese göttliche Priorität und sieht sie in der Geschichte Jesu gipfeln.
Er formt den Psalm also um.
Ja, von einem Loblied auf die Tora in die ultimative prophetische Ankündigung der Selbsthingabe. Das alte, unvollkommene System der Tieropfer wird entfernt, damit das neue, basierend auf vollkommenem menschlichem Gehorsam, aufgerichtet werden kann.
Wahnsinn. Und das bringt uns zum faszinierendsten Teil dieser ganzen Vorlesung. Wenn dieser vollkommene Gehorsam geleistet wurde, wie sieht denn das Resultat im kosmischen Maßstab aus? Der Text beantwortet das ja nicht mit irgendwelcher komplexer Theologie, sondern, und das finde ich so cool, mit Körpersprache, dem Kontrast zwischen Stehen und Sitzen.
Es ist ein unfassbar kraftvolles visuelles Argument. Der Autor zitiert hier Psalm 110. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache.
Okay, und warum ist das so eine große Sache?
Um die Wucht davon zu verstehen, müssen wir uns die Realität der Priester im Tempel ansehen. Laut 5. Mose 10 sind die Leviten dazu berufen, vor Gott zu stehen, um zu dienen.
Immer zu stehen.
Immer. In den Bauplänen der Stiftshütte oder des Tempels gab es viele Möbelstücke, aber ein Detail fehlt völlig. Es gab keine Stühle für die Priester.
Das war ja auch kein Versehen des Architekten. Es gab keine Stühle, weil die Arbeit nie aufhörte. Wir dürfen das ja nicht romantisieren. Das antike Opfersystem war blutig, laut und körperlich extrem erschöpfend.
Ein echter Knochenjob.
Ja, ein endloser Zyklus aus Schlachten, Ausbluten, Verbrennen, Reinigen. Jeden einzelnen Tag. Ein ständiges Stehen am spirituellen Fließband.
Und genau dieses Stehen symbolisiert die fundamentale Unvollständigkeit des alten Bundes. Eine Arbeit, die nie endet, löst das Problem offensichtlich nicht.
Und Jesus?
Dann beschreibt der Hebräerbrief Jesus. Nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, hat er sich dauerhaft zur Rechten Gottes gesetzt. Er nahm Platz.
Das muss ein Schock gewesen sein.
Ein riesiger kultureller Schock. Ein Priester, der sich im Heiligtum hinsetzt, signalisiert klar, das priesterliche Werk ist ein für alle Mal vollbracht. Es gibt absolut nichts mehr hinzuzufügen.
Um mal zu unserer Analogie vom Anfang zurückzukehren, das ist ja wie der Unterschied zwischen so einem Koch am Fließband in der riesigen Großküche, der die ganze Schicht überstehen muss, weil die Bons aus dem Drucker einfach nicht aufhören.
Genau.
Die Bestellungen oder in diesem Fall die Sünden der Menschen kommen immer weiter. Und auf der anderen Seite haben wir den Meisterkoch, der für einen ganz speziellen Abend das ultimative Lebenswerkmenü kreiert hat. Er richtet den allerletzten Teller an, übergibt ihn, zieht die Schürze aus, verlässt die Küche und setzt sich einfach zu den Gästen an den Tisch.
Schönes Bild.
Das Werk ist vollendet.
Und dieses Sich-Setzen Jesu ist die theologische Garantie dafür, dass die Sühnung abgeschlossen ist. Der Text sagt in Hebräer 10, dass er mit diesem einen Opfer diejenigen, die geheiligt werden, für immer vollendet hat. Der Bedarf an endlosen Opfern, an der ewigen Wiederholung des Trailers, ist ein für allemal erloschen.
So, und hier müssen wir jetzt echt den Bogen in die Praxis schlagen. Das alles klingt extrem erhaben und tiefgründig. Aber was bedeutet das für die Menschen damals und was bedeutet es für dich, der du diese Diskussion gerade hörst, heute in deinem Leben?
Hier wird es nämlich hochbrisant, weil der Text das Konzept der Machtverhältnisse radikal verändert. Dr. De Silva verweist an dieser Stelle auf das Jeremia-Zitat im Hebräerbrief.
Was steht da?
Jeremia 31 kündigt den neuen Bund an, in dem Gott sagt, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihren Verstand schreiben und an ihre Sünden werde ich mich nie mehr erinnern.
Okay, also internalisiert.
Richtig. Wenn die Gesetze verinnerlicht sind und absolute Vergebung herrscht, ändert sich die komplette Infrastruktur des Glaubens. Es bedeutet das absolute Ende des abgestuften Zugangs zu Gott.
Das Kastensystem bricht zusammen. Es gibt keine heiligen Räume mehr, in die nur die spirituelle Elite darf, während der Rest draußen bleiben muss.
Völlig richtig. Im alten System brauchte man einen Priester, der einem sagte, was das Gesetz in Stein fordert und der die Rituale ausführt, weil das Volk selbst ja keinen direkten Zugang hatte.
Und jetzt?
Wenn das Gesetz nun im Herzen des Einzelnen geschrieben steht, fällt diese Barriere. Die externe Hierarchie wird durch eine interne Transformation abgelöst. Das bedeutet aber auch, dass der Text eine massive Warnung an unsere heutige Zeit bereithält.
Oh, inwiefern?
Dr. De Silva analysiert messerscharf, dass wir uns diese Kritik am antiken Tempelsystem sehr genau ansehen müssen, wenn wir auf unsere modernen christlichen Gemeinschaften, Kirchen oder spirituellen Gruppen blicken.
Weil wir dazu neigen, genau diese alten Barrieren wieder heimlich hochzuziehen?
Exakt. In institutionellen Strukturen besteht eine enorme Anziehungskraft, dieses alte, abgestufte System wieder zu etablieren. Oft geschieht das durch eine tiefe, künstliche Kluft zwischen Kleros, also den spirituellen Profis, und den sogenannten Laien.
Das sieht man ja sehr oft.
Ja. Führer in Gemeinden erfüllen extrem wichtige Aufgaben. Aber sobald sie anfangen, sich als unersetzliche Mittelsmänner, als neue Mediatoren zwischen Gott und der Gemeinde zu inszenieren, reaktivieren sie das alte Kastensystem. Der Hebräerbrief argumentiert, dass durch das abgeschlossene Werk Jesu wirklich jeder Gläubige geheiligt ist und direkten priesterlichen Zugang hat.
Wenn der Meisterkoch das Menü beendet hat, hat er dich also nicht nur bedient, sondern er hat dich eingeladen, mit ihm in der Küche und am Tisch zu sitzen.
Ganz genau.
Es ist wirklich faszinierend. Und wenn wir uns ehrlich machen, betrifft das ja nicht nur kirchliche Institutionen. Wir als Menschen scheinen psychologisch geradezu darauf programmiert zu sein, uns VIP-Bereiche zu bauen.
Wie meinst du das?
Naja, selbst wenn jede Tür weit offen steht, fangen wir an, rote Samtbänder aufzustellen. Vielleicht, weil diese radikale Freiheit und der unbegrenzte Zugang uns eigentlich total überfordern.
Das ist ein interessanter Gedanke.
Es ist doch viel bequemer und weniger beängstigend, einen Profi zu haben, der das Spirituelle für uns abwickelt, der uns sagt, was richtig und falsch ist, als selbst die Eigenverantwortung zu übernehmen und direkt vor die höchste Instanz zu treten.
Ja, das ist die psychologische Herausforderung des neuen Bundes. Wir leben quasi in diesem Dazwischen.
Wie meinst du dazwischen?
Das Opfer ist ein für alle Mal erbracht, die Arbeit ist beendet, Jesus sitzt. Aber das endgültige Ende der Geschichte steht noch aus. In diesem Interim fordert der Text seine Leser auf, nicht panisch in alte Muster der Distanz und der Delegation zurückzufallen.
Der Vorhang ist zerrissen.
Genau, der direkte Weg ist frei. Wir sollen diesen beispiellosen Zugang nutzen, um ohne Angst und Barrieren mit Gott in Beziehung zu treten.
Wahnsinn. Lass uns all diese Fäden mal zusammenziehen. Wir sind heute von der Entlarvung blutiger Rituale als pure Schatten über antike Übersetzungstwists und die kulturelle Schockwirkung eines sitzenden Priesters bis hin zur ultimativen Demokratisierung des Zugangs zu Gott gereist. Ein antiker Text, der ein jahrtausendealtes Elitesystem intellektuell in seine Einzelteile zerlegt.
Ja, das ist die Wucht des Hebräerbriefs.
Und genau damit möchte ich dich heute aus dieser Diskussion entlassen. Mit einem Gedanken, der all diese historischen und theologischen Ebenen direkt auf dich überträgt. Der Hebräerbrief warnt ja eindringlich davor, diesen neuen, direkten Zugang zu verlassen, weil das alte System der äußeren Opfer schlichtweg nicht mehr existiert. Es gibt keine Rituale mehr, hinter denen wir uns verstecken können.
Mhm.
Aber lass uns das mal ins Positive drehen und auf deinen Alltag anwenden. Wenn der Zugang zur höchsten Macht des Universums jetzt völlig barrierefrei ist und wenn wirklich alle äußeren reinigenden Rituale ein für alle Mal obsolet sind,
ja?
Welche inneren, selbstgebauten Barrieren errichtest du dir eigentlich noch selbst? Welche mentalen Bestrafungen, welche endlosen Wiederholungen alter Schuldgefühle oder emotionalen Opfer verlangst du jeden Tag von dir, bevor du dir erlaubst zu glauben, dass du wertvoll, geliebt und akzeptiert bist?
Das ist eine starke Frage.
Vielleicht ist es an der Zeit, aufzuhören, an deinem eigenen spirituellen Fließband zu stehen und den endlosen Borddrucker deiner Fehler zu beobachten. Vielleicht ist es an der Zeit, dich innerlich einfach mal hinzusetzen. Die Arbeit ist bereits getan.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Danke, dass du bei diesem Deep Dive dabei warst. Bis zum nächsten Mal.